ARD Sounds. California, California, dreaming of such a winter's
day. California Dreamin'. Wir träumen uns heute auch nach Kalifornien und damit herzlich willkommen zum Podcast Amerika, wir müssen reden. Ich bin Claudia Sarre und ich bin hier für Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon, die gerade eine kleine Sommerpause einlegen. Ich selbst war bis zum vergangenen Jahr Korrespondentin im AD-Studio in Washington für 5 Jahre und davor auch schon mal 5 Jahre lang im AD-Studio in New York. Das heißt, ich kenne Amerika eigentlich ganz gut, vor allem natürlich die Ostküste, aber heute wollen wir mal an die Westküste schauen, wie gesagt nach Kalifornien, und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der die letzten 4 Jahre in Kalifornien, genauer gesagt in San Francisco gelebt hat, Nils Dumps, ARD-Korrespondent dort an der Westküste. Hallo Nils.
Hallo, guten Tag.
Du bist ja zuständig für die Bundesstaaten Alaska, Oregon, Hawaii, Washington State, aber natürlich hauptsächlich für Kalifornien. Und California Dreamin', wir haben es gerade gehört, ist ja ein Begriff so ein bisschen für die Sehnsucht nach dieser Wärme, nach der Sonne, nach der Freiheit Kaliforniens. Du bist ja seit 4 Jahren dort, das habe ich auch gerade schon gesagt, seit 2022, gehst jetzt zurück nach Deutschland, nach Baden-Baden. Und ich wollte jetzt mal als erstes von dir wissen, hat sich dieser Mythos California Dreamin' für dich erfüllt oder ist Kalifornien vielleicht doch ganz anders?
Also das war wirklich gerade in den Anfangsjahren das Interessanteste, nämlich diese Vorstellung und den Mythos, den man mit Kalifornien verbindet, mit der Realität abzugleichen. So, ne? Also man kennt das ja dann oft auch aus Fernsehsendungen und Filmen und so weiter. Und dann kommt man hier im ersten Moment an und denkt so, ah ja, krass, das ist ja wirklich wie im Film hier. Da stehen die Palmen am Ufer, da ist die Golden Gate Bridge und da kommt gerade der Nebel rein und das ist ja wirklich alles toll. Und ach, guck mal, da ist das Hollywood-Schriftzeichen und so weiter. Und dann setzt sich aber natürlich auch immer mehr so die Realität durch, ne? Und das ist natürlich was anderes, wenn du hier arbeitest und lebst und eben nicht nur 3 Wochen im Urlaub bist. Das ist schon ein anderes Gefühl. Du bist in einer neuen Wohnung, du hast ein neues Land, in dem du dich noch nicht so richtig auskennst. Ich bin hier auch hergekommen, ich kannte auch erstmal niemanden hier und bin ganz alleine, hast einen neuen Job und willst den ja auch irgendwie gut machen und musst hier erstmal alles zum Laufen bringen und so weiter. Und damit ist man erstmal so wirklich beschäftigt. So. Und dann hat man immer wieder diese California Dreaming Momente, wenn man dann mal dazu kommt, sozusagen, ja, so ein bisschen zu reflektieren. Ich laufe hier abends immer so am Wasser entlang, so Richtung tatsächlich Golden Gate Bridge und so weiter. Und dann denkst du, okay, es ist ja richtig schön hier und toll und alles perfekt. Aber dann gibt es eben auch diese herausfordernden Momente. Also das ist sowohl als auch, würde ich mal sagen. Ne? Also es gibt Momente, die sind so ein bisschen California Dreaming, aber eben auch wirklich, ja, die krassen, herausfordernden, stressigen Momente. Aber so ist es halt. Ich glaube, man nennt es Leben. Also es ist alles ganz normal.
Ja, du wohnst ja auch mitten in San Francisco. Da hat man ja gleich die Bilder im Kopf. Du hast es gerade schon erwähnt. Die Golden Gate Bridge, die Cable Cars, die schönen viktorianischen alten Häuser und natürlich diese steilen Hügel. Wie ist denn so das Lebensgefühl in San Francisco? Das ist sicher doch ganz anders als das sonnige LA.
Ja, absolut. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich hier in San Francisco gelandet bin, also im Norden Kaliforniens eben. Ich komme aus Stuttgart ursprünglich und da ist die Topografie auch so ähnlich. Also ich konnte mich sozusagen unterbewusst Jahrzehnte auf diese 4 Jahre vorbereiten, weil da gibt's ja auch so viele Steffele, sagt man in Stuttgart. Also viele Treppen, die gibt's hier auch und eben viele Hügel. Wir haben auch in Stuttgart sowas wie eine Cable Car. Also das ist so ein bisschen verwandt. Das war ganz gut. Da konnte ich mich gleich ganz gut zurechtfinden. Ja, ich bin großer Fan und ich bin auch so ein bisschen froh, dass ich hier in San Francisco und vielleicht nicht direkt in L.A. eben gelandet bin, weil hier alles so ein bisschen entspannter ist. Ne? Das ist einfach nicht so eine Styler-Gegend, sage ich mal. Wenn du durch L.A. läufst oder auch durch New York oder vielleicht Paris, dann denkst du ja die ganze Zeit, du bist auf einem Laufsteg, ne, auf einem Runway. In San Francisco laufen eigentlich alle so ein bisschen rum, wie sie wollen, so ein bisschen entspannter, oft mit Hoodie oder Sportklamotten. Das kommt mir als Radiotyp sehr entgegen. Ja, und vor allem ist San Francisco auch nicht so riesig. Ne? Also hier leben knapp 900.000 Leute. Das ist alles echt überschaubar. Die Grundfläche ist 7x7 Meilen. Das ist ja hier auf so einer Halbinsel. Und das ist eigentlich toll, weil man eigentlich überall auch relativ schnell ist. Ich bin am Anfang hierher gekommen und ich dachte, ich brauche unbedingt ein Auto, weil ich muss ja überall schnell sein. Dann habe ich einen Mietwagen gehabt, 2 Wochen, und gemerkt, so, boah, sind die aber die Parkgebühren. Also wenn du hier mal irgendwie 10 Minuten über der Zeit bereitstehst, dann zahlst du gleich mal $100 und so weiter. Das ist alles unfassbar teuer. Und da dachte ich, hey, ich brauche eigentlich gar kein Auto, weil es hier einfach auch so einen guten öffentlichen Nahverkehr gibt, der in den USA auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also wenn du in L.A. bist, dann kommst du nicht weit ohne Auto. Und das ist hier ganz anders. Das ist auch toll an dieser Stadt. Und das größte Plus, denke ich, und ja, auch in die Zukunft gedacht, also zumindest hier in der Stadt ist es wirklich nie wirklich heiß. Ne? Also es gibt kaum Tage über 30 Grad. Ich hatte vielleicht in diesem Jahr 3-mal eine kurze Hose an. Und das ist wirklich was Besonderes, weil ab 30 Grad funktioniert mein Kopf auch nicht mehr so richtig. Und wenn ich dann die Geschichten höre aus Deutschland hier mit rund um 40 Grad und so weiter, dann denke ich, okay, das ist wirklich ein großer Vorteil, dass ich hier sitzen kann und ja, vielleicht da windet es mal und ist mal kühler, aber es hat vielleicht nur so 18, 20 Grad, auch im Sommer, auch gerade jetzt. Das ist eigentlich ganz schön und da kann man einfach konzentrierter arbeiten. Also ich bin ganz froh, dass ich hier bin. Man hat es, glaube ich, gemerkt.
Okay, aber trotzdem ist ja San Francisco immer noch eine der teuersten Großstädte der USA, richtig?
Absolut. Das ist auch absolut verrückt, was sich hier auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich bin hier angekommen direkt nach der Pandemie, 22. Ich habe hier 21 auch meine Vertretung gemacht und so. Und da war es auch schon extrem teuer. Also die Drei-Zimmer-Wohnung hat damals schon so $3.500 Miete gekostet. Das ist alles absurd teuer natürlich. Und das hat sich durch den KI-Boom auch nochmal verschärft, ne? Weil hier einfach ganz viele Menschen hergezogen sind. Das haben sich hier viele Firmen gegründet, was für die Stadt natürlich letztendlich gut ist, weil das war schon so ein bisschen eine Geisterstadt. Als ich hier angekommen bin, da war wirklich nicht viel los und jetzt ist es schon deutlich belebter als noch vor ein paar Jahren. Aber das hat eben auch mit sich gebracht, dass die Mietpreise, und das ist auch eines der großen Probleme, hier eben noch explodiert sind, noch höher gegangen sind. Hier verdienen einfach die Menschen sehr, sehr viel und deshalb gehen auch die Grundstückspreise und die Mietpreise eben hoch und das ist natürlich auch ein Problem.
Ja, du hast gerade schon gesagt, KI-Boom. Lass uns doch mal auf deine Themen gucken als Journalist. Du bist ja Korrespondent und deine Themen sind vor allem natürlich Big Tech, also die großen Technologiekonzerne, Google, Apple, Meta und so weiter. Dann natürlich der ganze Entertainment-Bereich, Hollywood und vielleicht ja auch so ein bisschen der Blick auf die USA von der Westküste aus. Fangen wir mal mit den Tech-Themen an. Wie viel bekommst du denn tatsächlich überhaupt mit vom Silicon Valley? Wie weit weg ist das von dir? Und sieht man solche Tech-Milliardäre auch mal so im Café sitzen in San Francisco?
Ja, die haben leider kein Schild um so. Ich bin Tech-Milliardär, sonst würde man die besser erkennen. Viele erkennt man ja auch jetzt nicht unbedingt am Gesicht sozusagen, weil es gibt dann wenige, die so wirklich prominent in den Medien immer sind, so Mark Zuckerbergs und wie sie alle heißen. Aber ja, das Silicon Valley ist natürlich hier, du sagst es, direkt ums Eck eigentlich im Süden von San Francisco, so eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch eine Stunde weg, je nach Verkehr. Und da sind Google, Meta oder Apple relativ eng aufeinander, ne? Und das sind auch alles riesige Firmenzentralen, die in einer eigentlich relativ beschaulichen, idyllischen Umgebung liegen. Und da sind auch nicht die großen Hochhäuser wie hier in San Francisco. Da sind einfach relativ flache Gebäude und das ist gar nicht so auffällig eigentlich alles. Aber da werden eben die großen Entscheidungen getroffen, die eben letztendlich Milliarden Menschen auf der ganzen Welt betreffen, weil wir benutzen ja alle die ganzen Apps und die Plattformen von Google über Apple-Geräten bis zu Meta-Apps wie WhatsApp, Instagram oder Threads. Und da sind wir natürlich immer wieder, oder da war ich immer wieder, vor allem eben, wenn es Neuigkeiten gibt, wenn es eben die großen Veranstaltungen gibt, wenn Apple neue Geräte vorstellt, dann ist man auch mal in diesem Apple Park und so weiter. Das sieht ja aus wie so ein riesiges UFO, das da gelandet ist. Einfach so ein Ring, wo 12.000 Menschen arbeiten. Das ist absolut riesig. Oder eben auch Google. Da kann man auch über den Campus mit dem Fahrrad fahren und so weiter, mit so bunten Fahrrädern. Das ist irgendwie auch ganz lustig. Ja, und da sind wir dann eben, um dann eben über die großen Neuigkeiten zu berichten. Die großen Player sind ja eh immer Thema, ne? Also ob es jetzt um Social Media sucht, um neue Geräte oder eben auch um KI geht. Aber das ist der Punkt, weil sich der Fokus so ein bisschen, also in den letzten Jahren, eben auch verschoben hat von den großen Tech-Firmen, die wie gesagt immer präsent sind, aber eben auch hier wirklich in die Stadtmitte von San Francisco, weil hier in der Stadtmitte ging sozusagen diese ganze KI-Welle los. Direkt als ich angefangen habe, ich bin im September 22 gestartet und Ende des Jahres 22 kam eben ChatGPT raus. ChatGPT, der Chatbot, wurde von einem Unternehmen entwickelt namens OpenAI, das ist glaube ich bekannt, und zwar wirklich in der Innenstadt, in einem sehr unauffälligen Gebäude in San Francisco im Mission District, und da ging das alles los. So, ne? Und ja, mittlerweile sind die auch umgezogen in ein sehr schickes Bürogebäude, aber der Fokus hat sich dann mehr oder weniger hier in die Innenstadt von San Francisco verlegt, weil hier wird dann eben sehr viel über ChatGPT, über OpenAI gesprochen. Anthropic ist hier direkt auf dem Weg zu meinem Supermarkt, also komme ich irgendwie auch jeden Tag dran vorbei, und das ist eben auch eine der großen Entwicklungen hier natürlich, dass ja jetzt vor allem alle über KI sprechen.
Ja, man hört es schon, du hast dich auch sehr stark beschäftigt mit diesen ganzen neuen Technologien, allen voran KI. Wir hatten ja das Thema hier im Podcast auch letzte Woche. Da hat Ingo Zamperoni mit Fritz Espenlaub getalkt über den Podcast, die OpenAI Story. Das ist ein Podcast über die Entstehungsgeschichte von KI und rund um Sam Altman. Und du hast sogar auch selbst damit experimentiert, das habe ich selbst gehört, im Programm. Du hast unter anderem deine eigene Stimme von KI sprechen lassen und damit sogar deine eigene Mutter verwirrt. Ich würde vorschlagen, wir hören da jetzt mal rein.
Hallo, ich bin Nils. Was nicht stimmt, denn das bin ich ja schon. Die eigene Stimme zu klonen, das ist mittlerweile sehr unkompliziert, günstig und dauert nur noch ein paar Minuten. Außerdem lässt sich mit einer künstlichen Stimme auch die eigene Mutter verwirren.
War das jetzt eben gar nicht deine Stimme?
Aber der Reihe nach.
So wird eine Stimme geklont.
Im Netz gibt's verschiedene Seiten, die die eigene Stimme digital simulieren. Ich entscheide mich für 11 Labs, eine Firma aus New York.
Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt aus deinem Selbstversuch mit KI. Erzähl doch mal, also was war das für eine Erfahrung?
Ja, also das war ein Beitrag aus dem Jahre 2023. Das hört man auch so ein bisschen an der Stimme. Die sind mittlerweile einfach sehr viel authentischer, sehr viel echter geworden. Die können auch mittlerweile ganz gut lachen und so. Da hat man damals noch gesagt, ja, also man erkennt das, dass die eben nicht so gut lachen können, die künstlichen Stimmen, die geklonten Stimmen. Und das ist mittlerweile schon anders und besser geworden. Und daran merkt man auch, wie schnell eben der Fortschritt hier eben ist, dass es jetzt absolut möglich ist, auch Social-Media-Videos einfach auf diversen Sprachen zu hören. Und die muss man gar nicht mehr selbst groß betexten zum Beispiel und den Text einsprechen, sondern da werden eben einfach KIs bemüht. Und das ist einfach ein Riesenfortschritt. Und das ging alles sehr, sehr schnell. Und damals war das eben noch so ein bisschen verrückt. Damals, sage ich, vor 3 Jahren, also so ewig lang ist es eben noch gar nicht her. Aber da war das schon so, okay, krass, man kann seine eigene Stimme klonen und so weiter. Das war natürlich alles, was man so unbedingt vorher schon kannte und vor allem, wofür man eben ja eigentlich nur 5 Minuten braucht und ein paar Dollar für so ein Abo, und dann geht das eben. Also das ist eben der Unterschied, dass vieles vorher vielleicht technisch schon möglich war, aber eben nicht für alle so, sondern dass es eben sehr viel aufwendiger war, so eine Stimme zu klonen, oder auch, ja, wenn man über das Eigenbild spricht, so, dass man eben auch natürlich sich selbst als Mensch in Videos klonen kann sozusagen und dann eben Fake-Videos erstellen kann. Also es gibt ja auch viele Probleme, die das alles mitbringt. Das kann man auch letzte Woche ja ganz gut nachhören, wenn das tiefer interessiert. So, und das habe ich dann eben mal ausprobiert, und dann war das schon so, okay, krass, das geht. Also weil ich einfach mal ja nachvollziehbar machen wollte, was eben alles mittlerweile möglich ist, auch außerhalb der ganzen ChatGPT-Geschichten, wo man dann eben Texte schreiben kann, sondern dass das eben sehr viel vielschichtiger ist und dass es da sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, nicht immer nur zum Besseren.
Wie ist denn das so in den USA? Ist da diese AI, also Artificial Intelligence Revolution, schon viel weiter vorangeschritten als hier in Deutschland? Oder sind vielleicht die Berührungsängste weniger vorhanden als hier in Deutschland?
Ja, also die USA, die battlen sich ja vor allem gerade mit China um die Spitzenposition, wenn es um die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen geht. Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem von Deutschland, oder da versucht man eben auch in Deutschland jetzt Anschluss zu finden. Und in Deutschland gibt es ja das Problem, dass man einerseits mitspielen will, aber andererseits eben unabhängig sein will von den ganzen USA-Tech-Plattformen und so weiter. Und das, das bietet natürlich dann eben entsprechende Herausforderungen, die es da zu bewältigen gibt. Und hier, ja, also Berührungsängste kann man sagen. Man kann auch sagen, man ist hier einfach sehr viel skrupelloser als vielleicht in Deutschland. Man darf auch nicht vergessen, dass die ganzen KI-Firmen sozusagen einfach mal das komplette Internet runtergeladen haben, um ihre Modelle zu trainieren. Urheberrechte haben da überhaupt keine Rolle gespielt. Da laufen jetzt zwar zig Verfahren, und da kriegt man als Autor, ich habe selbst mal mit einem gesprochen, der 2 Bücher ja geschrieben hat, dessen Werke dann eben auch einfach gescraped wurden, also einfach abgegrast wurden sozusagen von den Tech-Plattformen, von den KI-Plattformen. Der kriegt dann eine Entschädigung von $6,000. Also ist eher so ein Butterbrot. Und aber das zeigt, ja, da wird eben das komplette Internet runtergeladen. Da wird wahnsinnig viel Geld reingesteckt, um dann eben das mit den neuesten Computerchips dann eben auch alles entsprechend zu trainieren, dass es immer besser wird, dass die KI-Modelle besser werden. Und da ist man schon einfach sehr viel weiter als in Deutschland, wo es vielleicht nicht so viel Geld gibt, vielleicht nicht so die Ressourcen gibt. Und was man auch nicht vergessen darf, hier sind eben auch sehr, sehr viele Menschen, die sich damit sehr gut auskennen. Also die ganzen Fachleute, die gibt es zwar auch in Deutschland, aber nicht in der Anzahl wie jetzt hier in den USA und vor allem hier in San Francisco und dem Silicon Valley. Hier sind einfach die Fachleute, die sich damit sehr gut auskennen, die auch sehr, sehr teuer sind. Also hier gibt es Menschen, die wirklich Millionen Dollar verdienen. Das ist nichts Außergewöhnliches, dass man in der KI-Branche sehr, sehr viel Geld und auch im siebenstelligen, manchmal auch acht- und neunstelligen Bereich Geld verdient. Und das gibt es in Deutschland so jetzt nicht.
Ja, Wahnsinn. Also diese großen Tech-Giganten, Google, Meta, Apple, OpenAI, sind ja tatsächlich das Rückgrat der US-Wirtschaft. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Noch nie haben Unternehmen so viel Geld verdient. Noch nie hatten sie auch so viel Einfluss auf uns, eigentlich weltweit, auf Milliarden Menschen weltweit. Und gleichzeitig ist doch Kalifornien auch ein wirklich demokratischer Bundesstaat, der sehr viel Wert legt auf Dinge wie zum Beispiel Umweltschutz. Also steht das nicht im Widerspruch zueinander? Hat sich da einiges gerade so in dieser Tech-Branche verändert, seitdem US-Präsident Trump im Amt ist?
Also das sind so zwei Sachen, diese ganzen Regulierungen und so weiter, das stimmt. Also Kalifornien ist ja für US-Verhältnisse sehr weit vorne, wenn es um Regulierungen geht. Das ist aber eben auch ein Problem für Firmen wie große Tech-Konzerne, die sagen, wir wollen eigentlich so wenig Regulierung wie möglich haben. Also man könnte da auch ausholen und sagen, warum hat sich Elon Musk so radikalisiert? Das mag auch damit zu tun haben, dass er damals während der Pandemie ja seine Autos nicht weiter einfach so produzieren konnte in seinen Tesla-Fabriken und sich da möglicherweise dann eben nicht wertgeschätzt fühlte und das mag dazu beigetragen haben, das ist zumindest eine Theorie, dass er sich dann eben so radikalisiert hat, so Richtung oder auf die Seite von den Republikanern und Donald Trump gestellt haben, weil es eben hier so viele, viele Regulierungen gibt oder verhältnismäßig viele Regulierungen, mehr als in Texas zum Beispiel, wo man dann eben sehr viel ungestörter sozusagen seine Rechenzentren aufbauen kann, daneben eben dann auch ja, Dieselaggregate stellt, die dann hier vielleicht einfach kritischer gesehen würden hier in Kalifornien so insgesamt. Aber ja, Also mit Donald Trumps Amtszeit, das muss man auch sagen, sind hier nicht von heute auf morgen, auch nicht in der Tech-Branche, alles Republikaner geworden. In San Francisco und im Silicon Valley haben zwischen 70 und über 80% für die Demokraten gestimmt. Aber es geht eben nicht um die breite Masse, sondern die paar erfolgreichen und einflussreichen Tech-Bosse, die eben an der Spitze dieser großen Unternehmen sind und die eben wahnsinnig großen Einfluss haben, eben auf das Leben, du hast es gesagt, von Milliarden Menschen. Und die haben eben verstanden, und das ist eben in der zweiten Amtszeit anders als in der ersten Amtszeit von Donald Trump, dass es jetzt von Vorteil ist, wenn man sich eben gut stellt mit Donald Trump, nicht mit ihm anlegt, ihn stattdessen hofiert und möglichst ungestört dann eben Geschäfte machen zu können. Denn was die Tech-Unternehmen nervt, ist eben Regulierung und Menschen wie Mark Zuckerberg, wie gesagt, extrem einflussreich, dessen Firma Meta macht eben Apps wie Instagram, WhatsApp, Facebook und so weiter und die nutzen Milliarden Menschen und der stellt sich dann eben gut, weil er weiß, okay, dann muss ich hier nicht mit großem Gegenwind rechnen aus Washington. Der ist eher so in der Kategorie Business Opportunist, würde ich mal sagen. Und dann gibt es aber eben auch die Ultrakonservativen, wie den Tech-Milliardär Peter Thiel, der die Demokratie eher als Hindernis sieht. Oder auch, wie gesagt, Elon Musk, der Trump unterstützt hat, mit Millionen Dollar ins Weiße Haus geholfen hat und dann eben auch angefangen hat, die staatlichen Institutionen auszuhöhlen. Stichwort Doge. Ja, und also hier treffen dann eben auch durchaus unfassbar viel Geld und unfassbar viel Macht aufeinander. Und das ist für die Demokratie natürlich eine gefährliche Mischung.
Das kann ich mir vorstellen. Gut, neue Technologien, das ist ein großer Themenkomplex von dir, aber viele von deinen Themen kommen natürlich auch aus dem Entertainment-Bereich, Hollywood. Wie viel kriegst du denn in San Francisco vom Hollywood-Business mit?
Also hier ist ja auch ein bisschen Hollywood. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist eigentlich auch hier im Norden Kalifornien immer wieder so präsent. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster so über die Bay Bridge und auf der anderen Seite der Bay, da liegt zum Beispiel Pixar, ne? Also die Trickfilmschmiede, die Animation, Trickfilm ist das falsche Wort, die Animationsschmiede, kann man sagen, von Disney, also da werden die großen Pixar-Filme gemacht. Star Wars-Fans haben hier eine Pilgerstätte in einem Park in San Francisco, ist Lucasfilm, die Produktionsfirma, die Star Wars-Regisseur George Lucas mal gegründet hat. Da ist eben auch ein Yoda-Brunnen. Also es gibt so eine Yoda-Statue auf einem Brunnen und da pilgern eben die Fans hin und machen Fotos und so weiter. Auch Francis Ford Coppola hat hier seine Produktionsfirma. Das ist geil. Da ist unten ein Gebäude drin, das hier in North Beach heißt, der Stadtteil, auch Little Italy genannt. Und da ist eben ein Café und da drüber, also das Café gehört auch Francis Ford Coppola, das gehört zu dem Gebäude dazu. Und da drüber wurde zum Beispiel der Pate geschrieben. So, also wenn man dem Pate mal ganz nah sein will, dann kann man sich da reinsetzen. Also ein bisschen Hollywood ist hier auch. Aber natürlich so richtig ernst sozusagen und richtig beeindruckend wird es eben, wenn zum Beispiel die Oscars sind. Ne? Also wir sind ja auch bei den Oscars mit dabei und berichten da möglichst nah dran. Und dann fliege ich dann auch immer nach L.A. geflogen, um dann eben zu helfen, weil natürlich dann die ganze Aufmerksamkeit auf den Oscars liegen. Und wir haben ja auch ein Büro in L.A. und dann ist es cool, wenn man da als kleines Team dann eben dann zusammen ist. Und das ist schon mega, also da wirklich mal mit dabei zu sein. Als ich bei den Oscars war, habe ich Angst gehabt, dass ich nicht reinkomme, weil es so einen krassen Kleider-Dresscode gibt. Und da habe ich mir erstmal noch eine Fliege gekauft, weil ich dachte, oh nein, nicht, dass ich da an der Tür abgewiesen werde, wie es schon so oft in meinem Leben passiert ist. Aber das kann ich mir jetzt nicht leisten. Ich brauche die Fliege. Und dann, ist man eben da auch nah dran und wir können zumindest dann mit den deutschen Schauspielenden auch immer ganz gut sprechen. So, das ist schon ganz toll.
Ja, es wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, viele, viele HörerInnen hier, die beneiden dich um deinen Job. Du warst schon mal auf dem roten Teppich bei den Oscars in Hollywood. Hast du denn tatsächlich schon mal jemand richtig Berühmtes getroffen, so ganz nah?
Ja, da muss ich leider einschränken. Ich war nie auf dem roten, wobei doch, ich war auf dem roten Teppich, aber nicht als der rote Teppich war sozusagen. Also man darf davor, also vor der großen Verleihung am Sonntag dürfen wir dann so drüber laufen und Fotos machen und so. Und das dürfen übrigens auch Touristen. Also das ist auch vielleicht ein Tipp, wenn man mal so im März, Anfang März sind die ja immer die Verleihungen, wenn man da mal ist, dann kann man wirklich so über den roten Teppich laufen, der da schon liegt. Da liegt dann noch Plastikfolie drüber und so, aber da kann man dann einfach schon mal so ein bisschen Hollywood-Feeling und Oscar-Feeling bekommen. Das ist schon toll. Die ganz großen Filmstars, also Sandra Hüller, so habe ich mal kurz gesprochen zum Beispiel, oder Wim Wenders. Ne? Also das ist dann halt schon cool, wenn man dann eben bei diesen Oscar-Empfängen, da gibt es ja auch, jedes Land macht dann eben auch so Oscar-Empfänge und dann sind wir auch immer eingeladen und können dann eben mit den deutschen Nominierten dann auch immer kurze Gespräche führen und so. Das ist schon cool, so einen Tag bevor das dann passiert. Aber ich glaube, der größte Star, den ich wirklich mal getroffen habe, ist Ringo Starr, der Beatle. Der lebt in Los Angeles, ist schon ewig, das hat jetzt gar nichts mit den Oscars zu tun, aber der hat dann eben auch dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, ein Country-Album, und dann haben wir auch Interviews mit dem gemacht. Der hat dann empfangen in einem Hotel in Hollywood und das war auch sehr nett, aber das ist jetzt nicht so, dass man da den ganzen Tag mit Ringo Starr abhängt, sondern man hat dann so einen 10-Minuten-Slot, da kann man mit dem ein bisschen quatschen, der will eben erwähnen, was er für ein tolles Album gemacht hat und so, und da will natürlich dann ein bisschen Werbung machen. Und ja, also mir wurde dann auch gesagt, bitte gib ihm nicht die Hand, er möchte nicht, dass man ihm die Hand gibt, sondern Fistbump, das ist okay, aber bitte nicht Ringo Starr die Hand geben. Wer ihn mal trifft, ihr wisst Bescheid.
Okay, ja. Alles klar. Ein weiterer Riesenkulturevent ist ja auch das ganz berühmte Coachella Festival, wo wirklich auch sehr viele Europäer, glaube ich, sehr neidisch an die Westküste gucken. Das ist ein Musik- und Kunstfestival mit zehntausenden Besuchern, oder? Du warst selber mal dort und wir können uns mal einen kleinen Eindruck verschaffen. Lass uns mal reinhören.
Und dann? Dirigent Gustavo Dudamel, schwarzer Anzug, Turnschuhe, hat einige Fans im Publikum.
I love Dudamel. I think he is the maestro of the time.
Dudamel sei der Maestro zur Zeit. Und der spricht von einem besonderen Moment.
This is a very special moment for Los Angeles Philharmonic to be with all of you here.
Und lässt Hits spielen. Classic Hits.
Klingt bombastisch. Also, was war das für eine Erfahrung? Du und zehntausende andere auf dem Coachella Festival.
Ja, das ist riesig, ne? Also ich war schon auf wirklich bestimmt 100 Festivals in Deutschland und da muss man immer gucken, dass man seine Gummistiefel mit dabei hat und irgendwie so ein Regencape und so, und das gibt's da zum Beispiel nicht im Coachella Festival. Das ist auf so einer riesigen, auf Teppich eigentlich. Man läuft da eigentlich auf Teppich wie in so einem Profifußballstadion, so auf so einem ganz tollen Rasen eigentlich, was auch wieder Schwierigkeiten mit sich bringt, weil der natürlich bewässert werden muss und so. Das ist ein riesiger Aufwand, der da betrieben wird, auch nicht immer zum Vorteil der Umwelt, würde ich mal sagen. Aber aber das Festival an sich, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist riesig eben. Da sind pro Wochenende 125.000 Leute. Das findet sozusagen 1:1 an zwei Wochenenden hintereinander statt. Insgesamt 250.000 Leute kommen dahin. Und ja, die kriegen es eben immer wieder hin, dass da ganz besondere Stars eben auftreten und ganz besondere Konstellationen dann sind. Da ist dann eben mal die L.A. Phil mit Gustavo Dudamel, der mittlerweile ja in New York ist und da die New Yorker Philharmoniker übernommen hat sozusagen. Damals war er noch eben bei den L.A. Philharmonikern und ja, und die spielen dann eben zum Beispiel mit Stars wie LL Cool J, der dann auf einmal mit denen auf der Bühne performt und so. Und dann ja, treten dann eben auch viele andere Stars natürlich auf. In diesem Jahr Sabrina Carpenter und so weiter oder im letzten Jahr sehr beeindruckend die Show von Lady Gaga und die stellen da einfach mehr oder weniger ja, riesige Musicals fast auf die Bühne, zumindest in ihrem Fall. Und die nutzen das eben auch, weil die wissen, beim Coachella Festival gibt es eine riesige Aufmerksamkeit, da sind ganz viele Medien, da sind ganz vor allem ja, viele Influencer auch, die da eben hinkommen und ja, weil da eben so viele Stars sind, da laden viele Firmen ein und so weiter. Die Aufmerksamkeit ist riesig auf diesem Coachella Festival. Da wird nicht nur über die Musik gesprochen, da wird auch über den Style der Stars gesprochen und welcher Star knutscht mit wem und so weiter. Und ich würde schon sagen, dass das eines der, wenn nicht das präsenteste Festival in den sozialen Medien auf jeden Fall ist. Und ja, da wird eben hingeschaut und deshalb ist das schon was ganz Besonderes, wenn man da einfach mal ja, mittendrin steht und sich das alles mal selber anschauen kann. Was in diesem Jahr passiert ist, ich habe Justin Bieber gesehen, das Konzert, es ging bis tief in die Nacht, irgendwie 2:30 Uhr nachts und so. Und da habe ich meinen Beitrag noch fertig gemacht auf dem Coachella-Festival und dann wurde es immer ruhiger und ich so, okay, ist überhaupt noch jemand da? Und dann gehe ich raus und dann ist das Tor abgeschlossen. Dann haben die mich auf dem Coachella-Festival eingeschlossen so und dann musste ich mir erstmal so meinen Weg aus dem Festival rausbahnen und musste da so ein bisschen den Zaun verbiegen, dass ich da wieder rauskomme. Das war auch ein Erlebnis, das hängen bleibt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Eine von vielen, vielen Erinnerungen. Ja, Musik also und aber auch Literatur und natürlich Film haben ja sehr stark beigetragen zu diesem Mythos Kalifornien. Wir müssen auch nochmal gucken, was das eigentlich für ein Bundesstaat ist. Flächenmäßig größer als die Bundesrepublik Deutschland, also echt groß und sogar die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Hatte ich auch nicht gewusst, habe ich nochmal nachgelesen. Würdest du denn sagen, Kalifornien ist eigentlich ein eigener Bundesstaat für sich, der mit den restlichen USA gar nicht so viel zu tun hat?
Ja, sowohl als auch. Also natürlich gibt es immer wieder auch so Gedankenspiele. Was wäre, wenn Kalifornien ein eigener Staat wäre, was eine absolut theoretische Diskussion ist, weil das die US-Verfassung gar nicht zulässt zum Beispiel. Aber klar, du hast es gesagt, es ist auf jeden Fall eines der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. Die Tech-Industrie trägt da natürlich dazu bei, ja, nicht nur zur kalifornischen Wirtschaft, sondern auch zur Wirtschaft in den ganzen USA. Die USA würden wirtschaftlich sehr viel schlechter dastehen, wenn da eben nicht die riesigen Tech-Konzerne mit dabei wären sozusagen. Der Immobiliensektor ist hier auch mega stark, der Medizinbereich. Und da gibt es eben immer wieder diese Diskussion und jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, als eben Trump eben ja hier auch eben an die Macht gekommen ist, da gab es eben wieder so Umfragen und dann sprechen sich dann laut dieser Umfragen knapp die Hälfte der Menschen hier dann eben auch dafür aus, dass der Staat Kalifornien eben unabhängig wird. Aber wie gesagt, das ist ziemlich theoretisch und eigentlich hat nichts mit der Realität zu tun. Und gleichzeitig, also neben der starken Wirtschaft gibt es hier eben dann auch große Probleme. Obdachlosigkeit, das kennt man auch nicht so wirklich, wenn man aus Deutschland hierher zieht. So, das ist hier ein ganz anderes Ausmaß, auch wenn es hier in San Francisco in den letzten Jahren besser geworden ist. Und da auch die Grundstückspreise und so weiter, das ist alles ja riesig hier und einfach wahnsinnig ein ganz anderes Level als in Deutschland. Und da wird natürlich dann auch immer jetzt von Trump und so weiter, wird natürlich dann auch immer nach Kalifornien geschaut, so ja, also ne, da gibt es dann immer wieder Angriffe von Trump und reden wir vielleicht gleich auch noch drüber. Der Gouverneur hier, der legt sich dann immer persönlich mit Donald Trump an, Gavin Newsom. Und da, ja, also Kalifornien spielt schon so eine Sonderrolle eben auch als bevölkerungsstärkstes Land. 40 Millionen leben ja hier und die starke Wirtschaft und so weiter. Aber klar, also das ist nicht absehbar, dass das hier ein eigenes Land wird.
Wie sind die Kalifornier denn so drauf? Wie sehr beschäftigen sie sich denn überhaupt mit Trump und mit dem politischen Washington? Wird da über Politik geredet?
Ja klar, also die Politik ist natürlich auch hier ein Thema, auch wenn die Leute hier eher mit den Augen rollen oder wütend werden, wenn es um Politik geht. Wir haben eben sehr viele Menschen nicht für Donald Trump gestimmt. Gab hier auch eine Weile eine große Schockstarre. Da guckt man dann eben auch nach Kalifornien, so hier, wie verhalten sich die Kalifornier nach dem, was irgendwie durch Donald Trump eben alles so passiert ist. Und das hat eine Weile gedauert, bis dann eben die großen Demonstrationen überall im Land dann auch angefangen haben gegen die Regierung. Die No-Kings-Proteste, die waren hier eben auch sehr stark, auch in San Francisco, da waren dann eben auch Zehntausende Menschen auf der Straße. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass das hier eher eine große Ohnmacht ist. Also man versucht schon irgendwie mit den täglichen News umzugehen und so. Und ja, ich glaube aber, dass viele Menschen einfach sagen, so jetzt gucken wir, dass wir hier durchkommen und hoffen, dass sich da möglicherweise schon jetzt eben im Herbst bei den Midterms, bei den Zwischenwahlen was tut und dann spätestens eben 2028 bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Also so richtig einen Umgang damit hat man eigentlich nicht gefunden. Und ich glaube, da versucht man eben, wie gesagt, eher durchzukommen, als jetzt hier das große Konzept zu haben. Das ist einfach so. Und eine Freundin hat mir aber auch mal gesagt, hey, du musst den Menschen in Deutschland sagen, dass hier nicht alle für Trump sind. Das ist ihr ganz wichtig, weil es ihr einfach sehr unangenehm war, sozusagen, was hier passiert. Und das habe ich hiermit ausgerichtet, dass hier auch mindestens die Hälfte gegen ihn sind.
Vor allem in Kalifornien. Aber es gibt ja auch dort Republikaner-Hochburgen, zum Beispiel in Huntington Beach. Das ist so ein Surf-Eldorado der USA. Dort leben offenbar besonders viele Republikaner. Das heißt also, auch in Kalifornien gibt es sowas wie eine gesellschaftliche Spaltung. Nimmst du die wahr, dass diese Kluft sozusagen zwischen links und rechts immer größer wird? Oder woran merkt man das überhaupt?
Also ich weiß nicht, ob sich die Spaltung noch mehr vergrößert hat. Vielleicht hat sie sich mehr verfestigt. So, das ist zumindest ein bisschen mein Gefühl, weil vielleicht auch die technischen Entwicklungen, und da sind wir hier wieder beim Silicon Valley, eben auch dazu beitragen, dass es hier kaum mehr Raum für Austausch gibt. Eigentlich durch Algorithmen und KI leben eigentlich alle in einer zunehmend individualisierten Welt letztendlich. Alle hören nur die Musik, die sie am besten finden. Die bekommen von KI-Bots oder wir alle bekommen von KI-Bots ganz persönlich zugeschnittene Antworten, persönliche Social-Media-Feeds. Und das ist alles jetzt nicht so unbedingt das Forum für den großen Austausch auch, weil natürlich dann auch so Plattformen einfach entsprechend von vor allem Tech und von Trump-Fans geführt werden, wenn man sich Elon Musk und X anschaut und so weiter. Da passiert nicht viel, was dem Austausch dienlich sein könnte. Ich will jetzt aber auch nicht zu schwarz malen. Was wirklich positiv war in den letzten Wochen, war wirklich, also, und das klingt jetzt so kitschig, aber das war wirklich auch die WM, ne? Also das hat schon so ein bisschen geholfen, dass die Menschen ins Gespräch gekommen sind. Ich habe mich auch mit Nachbarn unterhalten, mit denen ich noch nie gesprochen habe, weil es einfach eine super niedrige Einstiegsschwelle ist, dann über Fußball zu sprechen, und dann kommt man dann eben auch mit anderen Menschen ins Gespräch. Und ich kenne jetzt nicht persönlich Republikaner, muss ich sagen, ich kenne die nur so über Freunde und so weiter, und da merkt man schon, dass es wirklich auch eine Herausforderung für eine Beziehung oder eben auch für Freundschaften sind oder ist, sich da eben dann zu unterhalten, weil dann eben diese Spaltung dann schon wirklich vorhanden ist. Aber wir werden mal sehen, wie es da weitergeht. Aber so richtig optimistisch bin ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das groß verändert in den nächsten Jahren.
Du hast schon Gavin Newsom angesprochen, den Gouverneur von Kalifornien. Er ist ja wirklich eine der bekanntesten Figuren im Moment der Demokraten. Wird ja auch schon gehandelt als Präsidentschaftskandidat, als möglicher für 2028. Was meinst du, hätte er tatsächlich Chancen, sich da durchzusetzen?
Also er hat noch nicht offiziell gesagt, dass er antritt. Man vermutet es, und es wird wahrscheinlich auch so kommen. Es gibt so Umfragen, was die Leute von möglichen Kandidaten halten. Da liegt er gerade auf Platz 2 hinter Kamala Harris, wobei diese Umfragen eigentlich auch noch nicht so aussagekräftig sind. Entscheidend wird dann eben sein, mit welchen Programmen und mit welchen Fragen und Ideen dann eben die potenziellen Kandidaten dann antreten. Er hat immer wieder sich, wie gesagt, mit Trump angelegt. Er hat auch vor allem eben, als zum Beispiel die Nationalgarde war und als die ICE Raids, die Razzien eben waren in Los Angeles, da hat er auch immer wieder gesagt, Feuer müsse mit Feuer bekämpft werden. Und er konnte sich dann so ein bisschen profilieren als der direkte Konkurrent zu Donald Trump. Das hat ihm sicherlich geholfen. Es kann sein, dass er manchen als zu woke gilt insgesamt, ne? Der kommt auch immer so ein bisschen, finde ich, überheblich rüber mit seinem hier Sunny Boy Lächeln und so weiter, der schöne Gavin so ein bisschen. Da muss er, glaube ich, ein bisschen gucken, dass er auch eben Menschen anspricht, die vielleicht nicht automatisch jetzt direkt für ihn sind. in Kalifornien sind auch die Spritpreise hoch. Das ist auch eben ein Thema. Die Städte haben Probleme, wie gesagt, mit Obdachlosigkeit und so weiter. Da muss er sich auch überlegen, wie er das verargumentiert, denn das werden politische Gegner sicherlich auch nutzen, weil man sagt, hier, hey, du kriegst ja die Probleme in Kalifornien nicht wirklich in den Griff. Wie willst du eigentlich das Land regieren? Aber sonst, klar, der hat natürlich durchaus eine realistische Chance, aber ob er es dann wird, werden wir sehen.
Und erstmal muss er sich im Vorwahlkampf ja auch zum Beispiel gegen Kamala Harris durchsetzen, falls die sich entscheidet, nochmal anzutreten. Die ehemalige Vizepräsidentin von Joe Biden und auch eben auch kurzzeitige Präsidentschaftskandidatin könnte ja durchaus auch nochmal ins Rennen gehen. Aber lass uns doch nochmal auf die kommenden Wahlen gucken, die Midterms, die Kongresswahlen im Herbst. Trump spricht ja jetzt schon von Wahlmanipulation, obwohl die Wahlen noch gar nicht stattgefunden haben, aber auch von mangelnder Glaubwürdigkeit bei Wahlen generell. Was erwartest du da?
Also Donald Trump könnte ja die Mehrheit in einer oder beiden Kammern in Washington verlieren. Also da geht es natürlich um was. Aber ich denke, egal wer wie viele Stimmen bekommt, man muss, also ich erwarte oder ich hoffe eigentlich, dass es einfach friedlich abläuft. Denn die werden technisch auch sicherlich sauber laufen. Da habe ich gar keine Bedenken. Die Bundesstaaten sind ja für die Durchführung der Wahlen zuständig. Da sind sehr viele Menschen beteiligt. Das ist wirklich schwer, die flächendeckend zu manipulieren. Es geht ja aber eher darum, ob Donald Trump und die Regierung die Ergebnisse dann auch anerkennen. Heute sagt er ja, die Wahl 2020 sei manipuliert worden, wofür es keine Hinweise gibt. In seiner Rede, du hast es angesprochen, zur Lage der Nation hat er ja auch gesagt, dass China da möglicherweise beeinflusse und so weiter, auch ohne Belege vorzulegen. Also da hoffe ich einfach, dass das im Sinne der Menschen und der Demokratie dann eben entsprechend ohne Schwierigkeiten, ohne Konflikte, große Konflikte abläuft. Aber ich hoffe auch einfach, dass es friedlich bleibt, was passieren kann, wenn das nicht der Fall ist. Das haben wir gesehen beim Sturm aufs Kapitol. Deshalb ist das erstmal das Wichtigste.
Die Wahlen im Herbst, die wirst du dann wahrscheinlich von Deutschland aus verfolgen. Kommen wir mal zum Schluss jetzt dieses Podcasts, dieser Folge. Wie fällt denn deine persönliche Bilanz aus? Was wirst du am meisten vermissen in den USA? Und auf der anderen Seite, worauf freust du dich schon total in Deutschland?
Ich werde hier meine Freunde vermissen. Ich habe hier ein paar Freunde kennengelernt, was auch nicht selbstverständlich ist, dass man hier echt in den überschaubar vielen Jahren, man wird ja auch nicht jünger, es ist nicht einfacher geworden mit Freundschaften und dann wirklich nachhaltige Freundschaften, dass man die findet. Das ist hier passiert und ich habe hier wirklich tolle Menschen kennengelernt und die werde ich natürlich vermissen. Das ist wirklich schade, aber es gibt ja dann die Möglichkeit, sich dann vielleicht zu besuchen. Das wird schön. Aber klar, also ich habe hier 4 Jahre im Homeoffice gearbeitet und gelebt. Das kann auch schon manchmal wirklich einsam sein. Ne? Also da ist, es wird nicht langweilig bei der Arbeit, sagen wir mal so. Und gleichzeitig ist man dann nicht in einem physischen Team. Und das ist ja wirklich das, was ich immer geliebt habe, nämlich, dass man dann in einem Team arbeitet, dass man sich gegenseitig dann eben auch mit Ideen inspiriert und so weiter, dass man gemeinsam an Projekten arbeitet und gemeinsam irgendwo hinfährt und davon berichtet und so weiter. Da freue ich mich wirklich drauf, weil man einfach besser ist im Team, so, ne? als jetzt einfach mehr oder weniger alles alleine zu machen. Da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich auf meine Familie, Brezeln, Maultaschen, auf die freue ich mich auch. Die gibt es hier auch nicht so uneingeschränkt. Das wird richtig gut. In der Reihenfolge übrigens. Familie, Brezeln und Maultaschen. Das ist wichtig. Nicht andersrum.
Kommen wir ganz zum Schluss nochmal zum Thema Urlaub. Es ist ja Sommer. Und bei dir dort in Kalifornien hast du ja sehr viele Möglichkeiten. Allein 9 Nationalparks in Kalifornien, allen voran der Yosemite National Park, wo du ja sogar gewandert bist. Hören wir mal kurz rein.
Eine Gruppe Wanderer gratuliert allen, die oben ankommen. Ich hab's auch geschafft, bin kaputt, okay, aber glücklich.
Die Oberschenkel brennen.
Nils, jetzt sag uns doch noch mal ganz zum Schluss. Was ist dein absoluter Lieblingsort in den USA? Wo machst du am liebsten Urlaub? Und wenn möglich auch noch ein Geheimtipp.
Also, mein Tipp für den Yosemite Park, wenn man jetzt gerade im Sommer unterwegs ist, einfach vorher gucken, dass man sich einen Parkplatz reserviert, möglicherweise eben auch eine Unterkunft und so weiter, weil es ist unfassbar voll in der Gegend. Das ist wirklich heftig. Also da, ich habe Videos jetzt vom letzten Wochenende gesehen, da wirklich, da stehen die Leute Schulter an Schulter, wenn es da um die berühmten, den Mist Trial zum Beispiel, diesen den berühmten Wanderweg geht, so, da wird es richtig voll, das ist eher unangenehm. Also ich würde da empfehlen, eher unter der Woche hinzugehen und nicht unbedingt am Wochenende, wenn es möglich ist. Ich persönlich, ganz ehrlich, ich bin hier ganz oft in der Stadt unterwegs. So. Also das ist wirklich, also so, man kann hier ganz, ganz tolle Wanderungen machen in der Stadt. Ich laufe hier ganz oft von der Bay Bridge, der eher weniger bekannten, aber trotzdem sehr beeindruckenden Brücke in San Francisco zur Golden Gate Bridge. Da kommt man an ganz vielen tollen Museen vorbei. Man läuft am Wasser entlang, so kostet keinen Cent. Das ist richtig toll. Und das würde ich mal machen, auf jeden Fall. Da kann man auch wirklich ein bisschen Geld sparen. Und wenn es ums Geld sparen geht, weil das ist wirklich ein Faktor, wenn man hier in Kalifornien Urlaub machen will, da habe ich auch einen Tipp vielleicht für die Menschen, die sich für Sport interessieren. Jetzt haben wir über die WM viel gesprochen und alle kennen die LA Lakers beim Basketball oder die San Francisco 49ers beim Football und so. Und da können die Tickets wahnsinnig teuer sein. Es gibt aber auch wirklich viele coole Alternativen, zum Beispiel Frauensport. Ich war beim Profi-Basketball hier in San Francisco bei den Valkyries. Die spielen hier in der großen Chase Arena. Da ist oft volles Haus, Megastimmung, super Spiel. Da gibt es eben auch Tickets für vielleicht $40 und eben nicht für $200 wie bei den Herren. Oder auch Fußball. Also wer mal live Fußball in der Major League Soccer, also der Profiliga hier sehen möchte. Es gibt deutsche Spieler hier in der Gegend. Timo Werner spielt in San Jose, Marco Reus spielt in L.A. Und da sind die Tickets eben auch nicht so teuer, das ist richtig cool. Also vielleicht muss es nicht unbedingt immer das $500 NBA-Ticket sein. Das wäre mein Tipp.
Okay, also ich merke mir, Parkplatz buchen im Yosemite-Nationalpark, wandern in San Francisco und ab zum Frauenbasketball. Also vielen, vielen Dank, genau. Nils, dass du dir Zeit genommen hast. Das war wirklich super interessant. Danke dir. Ich wünsche dir einen guten Start in Deutschland und hoffentlich nicht so traurigen Abschied in San Francisco.
Vielen Dank und viele Grüße.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Amerika. Wir müssen reden angekommen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr seid gerne in der Welt unterwegs, aber nur Sehenswürdigkeiten abzuklappern oder am Strand zu liegen ist nicht euer Ding. Dann ist zwischen Hamburg und Tahiti genau richtig für euch, der Podcast zum Entdecken. Wie fühlt es sich an, auf einem Segelschiff den Atlantik zu überqueren? Wovon träumen die Menschen in Mumbai? Tragen auf Bermuda wirklich alle Menschen Shorts? Und wusstet ihr, dass die Straße von Hormuz auch eine beliebte Urlaubsregion ist? Kommt mit, wenn Host Philipp Abresch mit euch die Welt entdeckt. Neugierig sein, näher rangehen, mehr verstehen. Zwischen Hamburg und Tahiti. Jeden Freitag eine neue Folge bei ARD Sounds.